Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Ein Moment kann manchmal das ganze Leben verändern. Genau um einen solchen Moment und all seine Konsequenzen soll es in der heutigen Sendung gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa hier auf der Wüstenwelle. Ich bin Marianne Leineweber und ihr hört die Sendung Hope im Tübinger Campusfunk Micro Europa auf der Wüstenwelle 96.6. Ihr habt heute die Möglichkeit, einem ganz besonderen Hörspiel zu lauschen. Es trägt den Titel Hope, nach dem auch die heutige Sendung benannt ist. Geschrieben und produziert wurde es von Liv Rückert im Rahmen eines Projektstudiums des Bachelorstudiengangs Medienwissenschaft an der Uni Tübingen. Im Mittelpunkt steht ein junger Fußballprofi, dessen Leben im Verlauf des Hörspiels ganz schön auf den Kopf gestellt wird. Bevor ich aber zu viel zum Inhalt verrate, kriegt ihr erstmal noch ein bisschen Musik, passend zum Sendungsmotto wieder mit Hoffnung im Namen, The Chainsmokers mit ihrem Titel Hope.
Through fire to kiss your lips. Do you still think about it, of what you did? Still see your old apartment like a bad trip. Wish I could forget all the places we've been. Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of lies. Made me feel high, cause you had me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you. Now that I know that wasn't love, that wasn't love, that was just hope.
I lose control. I thought I'd get it back when you came back home to me, darling. But I never had it, did I? Your heart's a trick, and all the magic we felt was just a hit.
Hard and heavy whiskey goodbyes. Boy, you know how to make a girl cry. Was sleeping in a bed full of lies. Can see why. Made me feel high, cause you had me so low, low, low. You only seem tall, cause you stunted my growth. I only wanted you cause I couldn't have you. Now that I know that wasn't love, that wasn't love, that was just hope.
Von The Chainsmokers. Nun tauchen wir ab an einen anderen Ort. Macht es euch gern bequem und schenkt euch noch schnell euren Lieblingstee oder Lieblingskaffee ein. Und legt vielleicht zur Sicherheit ein kleines Taschentuch bereit. Aber keine Angst, es wird nicht nur traurig, sondern auch hoffnungsvoll, auf jeden Fall aber dramatisch und natürlich spannend. Hier kommt das Hörspiel Hope von Liv Rückert.
Es geschah an einem freundlichen Wintertag im Dezember. In der Nacht hatte ein eisiger Sturm den ersten Schnee des Jahres gebracht. Doch jetzt strahlte die Sonne vom tiefblauen Himmel und tauchte Hamburg in ein sanftes Glitzern. Es war zwar erst kurz nach 9 an diesem wolkenlosen Sonntagmorgen, aber Hamburgs Stadtpark, der im nördlichen Stadtteil Winterhude liegt, war bereits gut besucht. Kinder liefen lachend über die weißen Wiesen und bewarfen sich mit Schneebällen, Hunde verfolgten die Wurfgeschosse mit gierigen Blicken und Eltern umklammerten zufrieden ihre heißen Kaffeebecher. Es waren nur noch wenige Tage bis Heiligabend, doch von dem ganzen vorweihnachtlichen Stress war hier kaum etwas zu bemerken. Eigentlich war der Tag zum Sterben viel zu schön. Wobei, vermutlich war es an keinem Tag besonders schön, von einem Bus erwischt zu werden. Und obwohl er sich in den letzten Monaten so oft gewünscht hatte, endlich tot zu sein, traf es ihn jetzt doch völlig unerwartet. Hätte er noch richtig Luft bekommen, hätte er vermutlich über die Komik der Situation lachen müssen. Doch so entfuhr ihm nur ein kaum hörbares Röcheln. Um ihn herum brach Hektik aus. »Hilfe, wir brauchen einen Krankenwagen! Wir brauchen sofort einen verdammten Krankenwagen!« schrie einer. »Ist das nicht Linus Sanchez, der Fußballstar?« fragte ein anderer aufgeregt. Daraufhin zückte jemand Drittes sein Handy und schoss schnell einige Fotos. Der sterbende Junge schloss die Augen und sah nicht mehr die rasch wachsende Menschenmenge vor sich, sondern den Tag vor 2,5 Jahren, der alles verändert hatte. Eigentlich hatte dieser Dienstag im Dezember nicht ungewöhnlich begonnen. Linus Sanchez war früh aufgestanden, um 5.20 Uhr, um genau zu sein. Leise zog er seine Schlafschutz aus und die Trainingsklamotten an, übersprang flink alle knarrenden Flurdielen und trat auf die dunkle Straße. Er wohnte mit seiner Mutter Freya und seiner Schwester Estelle in Winterhude, einem von Hamburgs wohlhabenden Vierteln. Ihr Haus hatte eine cremefarbene, reichlich mit Stuck verzierte Fassade und raumhohe Fenster, aus denen man einen fantastischen Blick auf den großen Garten hatte, der direkt an die Alster grenzte. Das Haus stammte aus dem späten 19. Jahrhundert. Die meisten würden es als Villa bezeichnen, aber für Linus war es einfach nur ein Haus, das absolut nichts Glamouröses an sich hatte. Im Gegenteil, es stand in seinen Augen vielmehr für seinen Versager von Vater. Leonardo Sanchez hatte es dank seines außergewöhnlichen schauspielerischen Talents bereits in jungen Jahren zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Im Alter von 22 Jahren lernte der hochgewachsene Spanier bei einer Filmproduktion in Hamburg die Drehbuchautorin Freya van den Feyn kennen. Eine außergewöhnlich schöne Frau, feingliedrig mit blonden Locken, Mandelaugen und ebenmäßigem Gesicht. Auf ihren vollen Lippen lag stets ein freundliches Lächeln. Die beiden verliebten sich, heirateten, kauften das große Haus, zeugten 2 Kinder und lebten einige Jahre glücklich miteinander. Doch dann erhielt Leonardo Sanchez immer mehr internationale Jobangebote und diese neu gewonnene Freiheit schien ihm besser zu gefallen als Frau und Kinder. Schließlich besuchte er seine Familie immer seltener. Als dann auch noch bekannt wurde, dass Leonardo eine Geliebte hatte, reichte Freya die Scheidung ein. Jetzt sah Linus seinen Vater nur noch auf Kinoplakaten oder auf dem Coverbild irgendeiner Modezeitschrift. Ab und zu rief Leonardo am Geburtstag seiner Kinder an. Doch meistens vergaß er selbst das. Es war also dieser frühe Dienstagmorgen im April. Nicht gerade Linus' Lieblingstag. Denn er mochte weder die Fächer, die heute auf seinem Stundenplan standen, noch das regnerische Aprilwetter, bei dem das Joggen durch den Stadtpark mehr an Schwimmen als an Laufen erinnerte. Aber das morgendliche Lauftraining ausfallen zu lassen, war keine Option. Seit Kindestagen spielte Linus Fußball und mit seinen 18 Jahren war er einer der jüngsten Spieler, der bereits einen Vertrag mit dem DFB in der Tasche hatte. Seine Mutter bestand allerdings darauf, dass er das letzte Schuljahr zu Ende brachte, bevor er sich ganz seiner Fußballkarriere widmen würde. Die Jungs in der Schule vergötterten Linus für sein fußballerisches Talent. Seine Mitschülerinnen himmelten ihn ebenfalls an. Vermutlich aber eher wegen seines Aussehens als wegen seines Talents. Denn mit seinen knapp 2 Metern Körpergröße, den markanten Gesichtszügen, dem dunklen Teint und den tiefschwarzen Haaren kam Linus zwar ganz nach seinem spanischen Vater, die meerblauen Augen hatte er aber von seiner Hamburger Mutter geerbt. Linus war bewusst, dass er sämtliche Klischees erfüllte. Doch er hatte es geschafft, trotz all der Bekanntheit und des Ruhms bodenständig zu bleiben. Denn was er auf keinen Fall wollte, war wie sein Vater zu werden. ein talentierter, aber arroganter Mann, der sich um niemanden scherte, außer um sich selbst. Nein, Linus wollte nichts Besonderes sein. Er liebte einfach nur den Fußball. Und so joggte er, ohne zu murren, durch den kalten Aprilregen und sprang anschließend unter die heiße Dusche. Am Frühstückstisch warteten bereits seine Mutter und Schwester Estelle auf ihn. Linus betrat die Küche und küsste die Mutter auf die Stirn. Dann hob er seine jüngere Schwester hoch und drehte sich mit ihr im Kreis. Estelle lachte und ihre Augen strahlten. Sie hatte die außergewöhnlichsten Augen, die Linus je gesehen hatte. Dunkle Pupillen mit blitzend hellen Sprenkeln, sodass man meinte, direkt in den Sternenhimmel zu blicken. Linus drehte noch eine weitere Runde und setzte sie wieder ab. Es war eine Art morgendliches Ritual unter Geschwistern. Und obwohl Estelle mit ihren 12 Jahren eigentlich zu alt war, um durch die Luft geworfen zu werden, konnte Linus es sich dennoch nicht verkneifen. Dafür liebte er seine kleine Schwester mit ihren langen blonden Zöpfen einfach viel zu sehr. Der Vater hatte die Familie vor 6 Jahren verlassen. Seitdem war Linus mehr und mehr zum Ersatzvater für Estelle geworden. Doch das störte ihn nicht im geringsten. Er war ihr Beschützer, ihr bester Freund, Spielkamerad und Chauffeur. Er kannte sie besser als jeden anderen Menschen auf der Welt und gab alles dafür, um sie glücklich zu sehen. »Linus«, rief Estelle, »du träumst schon wieder. Wenn wir nicht bald losgehen, komme ich noch zu spät zum Matheunterricht. Und du weißt doch, wie streng Frau Ulrich ist.« Linus, aus seinen Gedanken gerissen, blickte auf die große Küchenuhr, packte hastig sein Brötchen ein, gab seiner Mutter einen flüchtigen Abschiedskuss und verließ mit Estelle an der Hand das Haus. Seit Linus im vergangenen Monat 18 geworden war, fuhr er jeden Morgen mit dem Auto zur Schule, sodass er und Estelle nicht mehr auf den überfüllten Bus angewiesen waren. Während der rund 20-minütigen Fahrt sangen sie grottenschief, aber lauthals zu sämtlichen Liedern aus dem Radio mit. Ein weiterer Grund, weshalb die beiden nicht mit dem Bus oder der U-Bahn fuhren. Nachdem Linus den Wagen auf dem bereits überfüllten Schulparkplatz abgestellt hatte, trennten sich die Wege der Geschwister. Estelle hastete zum Matheunterricht, während Linus gemächlich zum Biologiesaal schlenderte, denn sein Lehrer kam prinzipiell 10 Minuten später. An der Tür zum Klassenzimmer fing ihn Victoria ab. Sie warf ihr langes, blondiertes Haar zurück und begrüßte ihn mit einem koketten Augenaufschlag.
»Hi, Linus«, hauchte sie. »Meine Eltern sind am Wochenende nicht da und ich feiere am Samstagabend eine Party. Du kommst doch auch, oder?«
Linus lächelte gezwungen, schüttelte dann aber den Kopf und sagte, »Danke für die Einladung, aber Samstag bin ich leider schon verplant. Meine Mom will mit meiner Schwester und mir essen gehen und wir haben bereits einen Tisch reserviert.« Damit wandte er sich rasch von ihr ab und ging zu seinem Platz am Fenster, bevor sie merken konnte, dass er gelogen hatte. Victoria wurde es nie leid, sich an ihn ranzumachen. Linus bezweifelte allerdings, dass ihr tatsächlich etwas an ihm als Mensch lag. Sie war vielmehr begierig darauf, mit einem berühmten Fußballstar gesehen zu werden, auf schicke Feste zu gehen und mit reichen Leuten Champagner zu trinken. Linus seufzte und war froh, als der Biologielehrer endlich den Raum betrat, doch seine Freude wich schlagartig aus ihm, als der Lehrer die Klasse einen unangekündigten Test schreiben ließ. Linus wusste keine einzige Antwort, denn die letzten Wochen war er damit beschäftigt gewesen, verträumt in den plätschernden Aprilregen zu blicken. Auch nach der Biologiestunde wollte der Tag nicht besser werden. In der ersten Pause wurde Linus von einem Schwarm Schülerinnen überrannt, die er erst los wurde, nachdem er mit jeder von ihnen ein Selfie gemacht hatte. Im Matheunterricht wurde er an die Tafel gerufen, um eine Aufgabe vorzurechnen, die sich einfach nicht lösen lassen wollte. In der Mittagspause klebte Victoria an seiner Seite und verursachte ihm mit ihrem viel zu dick aufgetragenen Parfüm hämmernde Kopfschmerzen. Im Englischunterricht warf sein Nebensitzer seinen Kaffeebecher um und verschüttete das brühend heiße Getränk auf Linus neuem T-Shirt. Zuletzt überzog die Deutschlehrerin ihre Unterrichtsstunde um fast 20 Minuten, weshalb Linus mit seinem Wagen wie ein Irrer zum Fußballtraining raste und dabei 2-mal geblitzt wurde. Natürlich kam er trotzdem zu spät. Dafür musste er 100 Liegestützen machen, während sein Coach Walter eine Strafpredigt über Pünktlichkeit, Verantwortung und Disziplin auf ihn niederschmetterte. Im folgenden Testspiel hielt Linus fast keinen Ball, obwohl er der beste Torwart war, den Hamburg je gesehen hatte. Walter ließ ihn 100 weitere Liegestützen machen. Frustriert und schlecht gelaunt machte Linus sich schließlich auf den Heimweg, um erst noch seine Schwester bei ihrer Freundin Lucy abzuholen und dann endlich ins Bett zu fallen und diesen beschissenen Tag beenden zu können. Linus parkte vor Lucys Haus und wartete darauf, dass seine Schwester herauskam. Nachdem er 10 Minuten lang beobachtet hatte, wie der Regen die Frontscheibe hinunterlief, wählte er Estelles Handynummer, erreichte sie aber nicht. Linus fluchte und versuchte es erneut. Immer noch nichts. Er rief sie weitere 15 Minuten in Dauerschleife an. Schließlich stieg er entnervt aus, knallte die Autotür schwungvoll zu und rannte die kurze Strecke zum Haus. Dennoch wurde er von dem kräftigen Regen innerhalb weniger Sekunden bis auf die Haut durchnässt. Er schüttelte die Tropfen aus den Haaren, rieb sich fröstelnd die kalten Arme und klingelte an der Haustür, die von Lucys Mutter geöffnet wurde. Linus rang sich ein Lächeln ab und hoffte, dabei nicht ganz so mürrisch auszusehen, wie er sich fühlte. Dann sagte er: "Guten Abend, Irene, ich würde gerne Estelle abholen. Ist sie noch bei euch?" Irene trat einladend zur Seite und antwortete: "Hallo Linus, schön dich zu sehen. Komm doch rein, Estelle und Lucy sind noch oben." Also zog Linus seine nassen Schuhe aus, stieg die Treppe hinauf und öffnete Lucys Zimmertür. Die beiden Mädchen saßen lachend auf dem Bett, hörten Musik und lackierten sich die Fingernägel in einem scheußlichen Pink. Als Estelle ihren Bruder im Türrahmen entdeckte, huschte ihr Blick zur Wanduhr, dann schuldbewusst zu ihm zurück. Sie rief: "Linus, tut mir leid, ich habe total die Zeit vergessen. Hast du lange gewartet? Entschuldigung, aber wir können jetzt sofort gehen. Könntest du vielleicht meine Tasche nehmen? Der Nagellack ist noch nicht ganz getrocknet. Tschüss, Lucy, wir sehen uns morgen." Wortlos nahm Linus die besagte Tasche, stapfte die Treppe hinunter und durch den immer stärker werdenden Regen zurück zum Auto. Erneut riss er die Fahrertür auf, stieg ein, knallte sie wieder zu. Estelle war mit eingezogenem Kopf hinter ihm hergeschlichen. Während Linus den Wagen startete und aus der Einfahrt jagte, fragte sie kleinlaut: "Du bist sauer, oder?" "Es tut mir wirklich leid. Ich habe die Uhr nicht im Blick behalten und das Handy nicht gehört." Linus wusste, dass seine Schwester ihn nicht absichtlich hatte warten lassen. Aber der ganze Stress des Tages war einfach zu viel für ihn gewesen. Er konnte sich nicht länger beherrschen und fuhr Estelle an: "Kannst du nicht einmal pünktlich sein? Immer spiele ich deinen Chauffeur, fahre dich überall hin und hol dich überall ab. Denkst du, ich hätte nichts Besseres zu tun, als dann auch noch eine halbe Stunde lang im Auto auf dich warten zu müssen, während du deine verdammten Nägel in diesem grässlichen Pink lackierst? Kann es denn so schwer sein, das Haus zur abgemachten Zeit zu verlassen? Ich habe es so satt! Werde doch endlich mal erwachsen, damit ich meine gottverdammte Ruhe habe!" Linus war klar, dass es sich unfair verhielt. Estelle war nicht der Grund für seine schlechte Laune, aber er ließ sie an ihr aus. Was er soeben gesagt hatte, tat ihm leid, trotzdem war er zu gereizt, um sich zu entschuldigen. Er blickte zu Estelle, die sah aus, als hätte er sie geschlagen, und in ihren sonst so fröhlichen Augen schimmerten Tränen. Eigentlich schimpfte er nie mit Estelle, dafür liebte er sie viel zu sehr. Linus wollte nicht, dass sie weinte, und schon gar nicht wollte er der Grund dafür sein. Aber was konnte er jetzt überhaupt noch sagen, um seinen Ausbruch wieder gut zu machen? Tief in Gedanken versunken, konzentrierte sich Linus nicht ausreichend auf die Straße. Vielleicht fuhr er deswegen zu schnell in die scharfe Rechtskurve auf der Lindenallee. Durch den vielen Regen stand das Wasser knöchelhoch auf dem Asphalt. Als Linus merkte, dass er bremsen musste, war es bereits zu spät. Der Wagen geriet ins Schleudern. "Pass auf!" schrie Estelle, und Linus hörte die gleiche Panik in ihrer Stimme, die nun auch von ihm Besitz ergriffen hatte. Er bremste und riss das Steuer herum, versuchte die Kontrolle über das Fahrzeug zurückzugewinnen. Aber das Auto reagierte nicht. Linus fluchte, Estelle schrie erneut. Man sagt, dass die Zeit in solchen Momenten ganz langsam vergeht. Aber eigentlich ging alles ganz schnell. Der Wagen flog aus der Kurve und krachte mit der Beifahrerseite in einen alten Straßenbaum. Das splitternde Glas und ein hässliches Knacken war das Letzte, was Linus hörte. Danach war alles still und schwarz. Als Linus allmählich wieder zu sich kam, fühlte es sich an, als würde er aus einem tiefen See auftauchen. Sein Kopf hämmerte. Nur langsam konnte er die schweren Augenlider öffnen. Er blinzelte einige Sekunden angestrengt gegen das grelle Licht an, das ihn empfing. Dann schloss er die Augen wieder. Sein Körper war wie gelähmt. Hatte er gestern Abend etwa zu viel getrunken? Das war doch sonst nicht seine Art. Was war heute überhaupt für ein Tag? Musste er gleich zur Schule? Vielleicht konnte er einfach schwänzen. Genau. Er würde nur noch ein paar Minuten liegen bleiben, nur noch ein wenig länger schlafen. Gerade als er erneut in die friedliche Tiefe entglitt, tauchte eine Erinnerung auf. Das Geräusch von zersplitterndem Glas. Was war passiert? Dann sah er eine nasse Straße vor sich. Sein Auto, eine Kurve, ein Baum, Estelle, die schreit. Schlagartig öffnete Linus die Augen und setzte sich kerzengerade in seinem Bett auf. Nun war er hellwach. Sein Puls raste. Wild tastete er um sich. Estelle! Wo war Estelle? Erst jetzt bemerkte Linus, dass er nicht daheim in seinem Zimmer war. Nein. Dieser Raum hier war weiß und überall piepsten medizinische Geräte. Ein Krankenzimmer? Hektisch huschte sein Blick durch den viel zu hellen Raum und blieb an einem Sessel hängen, auf dem sich eine zusammengekaute Gestalt befand. Alles, was Linus von der Person erkennen konnte, waren die blonden, verwuschelten Haare. Estelle? Erleichterung durchflutete ihn. Die Person hob den Kopf, starrte ihn mit leerem Blick an, die Augen lagen in tiefen Höhlen. Es war nicht seine Schwester.
»Mom«,
flüsterte Linus. Die Panik war zurück. So hatte er seine Mutter noch nie gesehen, nicht einmal als ihr Mann Leonardo sie verlassen hatte.
»Mom, wo ist Estelle?«
Eine einzelne Träne rann Freyers aschgraues Gesicht hinab. Dann sagte sie mit zittriger Stimme,
»Es tut mir so leid, Linus Schatz. Ihr beide hattet einen Autounfall. Du warst 2 Tage lang bewusstlos, aber Estelle...«
Freyers Stimme brach ab und sie schlug schluchzend die Hände vor das Gesicht. Doch Linus wusste auch so, was seine Mutter hatte sagen wollen. Seine kleine Schwester war tot. Mit versteinerter Miene saß er da, rührte sich nicht. Die Mutter sprang auf und fiel ihm um den Hals. Seine Arme schlossen sich automatisch um sie. Jetzt weinte seine Mutter hemmungslos. Durchnässte sein schneeweißes Krankenhaushemd. Linus fragte sich, ob er sie jemals hatte weinen sehen. Er konnte sich nicht daran erinnern. Freier van den Feyen war eine stolze Frau. Lieber hätte sie sich einen Finger abgeschnitten, als sich anmerken zu lassen, dass es ihr nicht gut ging. Doch nun klammerte sie sich an seinen Hals wie eine Ertrinkende, an den Hals eines Mörders. Bei diesem Gedanken zuckte Linus zusammen. Aber das war er doch, oder? Schließlich war es seine Schuld, dass Estelle tot war. Er hatte seine kleine Schwester umgebracht. Ich sollte weinen, dachte er. Oder schreien. Oder völlig durchdrehen. Aber da war nichts in ihm, außer dieser gähnenden Leere. Vielleicht lag es ja an den Medikamenten. Bestimmt hatte man ihm irgendwas verabreicht, das ihn ruhig stellte. Schließlich war er ein Mörder, da konnte man nicht vorsichtig genug sein. Die folgenden 3 Tage vergingen für Linus wie im Nebel. Der Chefarzt untersuchte ihn mehrmals, machte einige Tests und wechselte die Verbände. Aber außer einer leichten Gehirnerschütterung hatte Linus keine Verletzungen davongetragen. Daher sagte der Arzt lächelnd, »Du hast wirklich Glück gehabt.« Linus verspürte große Lust, ihm sein dämliches Grinsen aus der Fresse zu schlagen. Glück, dass seine Schwester tot war und er lebte? Er war zwar nicht gestorben, aber dennoch in der Hölle. Als Linus am 4. Tag entlassen wurde, wartete vor dem Krankenhaus bereits ein riesiger Pulk Reporter auf ihn. Sie riefen wild durcheinander. »Linus, wie kam es zu dem Unfall? Linus, ist es wahr, dass du betrunken am Steuer saßt? Linus, wie geht es nun mit deiner Fußballkarriere weiter? Linus, war der Unfall ein Selbstmordversuch?« Linus war heilfroh, als er in dem Gewimmel das Auto seiner Mutter erblickte. Er hastete auf den Beifahrersitz und schlug den aufdringlichen Reportern die Türe vor der Nase zu. Jetzt drangen ihre Stimmen nur noch gedämpft durch die Scheiben. Freier startete eilig den Wagen und fuhr los. Auf halber Strecke überfiel Linus eine Welle der Übelkeit. Das letzte Mal, als er in einem Auto gesessen war, hatte er seine Schwester getötet. Er ballte die schweißnassen Hände zu Fäusten, zählte seine unregelmäßigen Atemzüge und versuchte, die aufkeimende Panik niederzukämpfen. Seine Mutter warf ihm einen besorgten Seitenblick zu und drückte aufs Gas, um die Fahrt möglichst schnell hinter sich zu bringen. »Auch ich bin zu schnell gefahren«, schoss es ihm durch den Kopf. Er flüsterte, »Halt an!« Dann schrie er, »Halte sofort an! Sofort!« Seine Mutter trat hart auf die Bremse. Linus stürzte aus dem Fahrzeug und erbrach sich in den nächsten Busch. Ein paar Fußgänger sprangen entsetzt zur Seite. Den Rest des Weges ging er zu Fuß. Linus wusste nicht, wie er die nächsten Tage überstand. Jedes Mal, wenn er an der Zimmertür seiner Schwester vorbeilief, hoffte er, dass sie sich wie durch ein Wunder öffnen und seine kleine Estelle im Türrahmen stehen würde. Aber es passierte nicht. Das ganze Haus war voll von Erinnerungen an Estelle. Sie war überall, und doch war sie nirgends. Freier und er redeten kaum noch miteinander. Was hätten sie auch sagen sollen? Es ist schon okay? Oder alles wird gut? Nichts war gut. Er wusste es, sie wusste es. Und so schwiegen sie sich an, beide tief in die eigenen Gedanken versunken, die sich doch um denselben Menschen drehten. Eine Woche verging. Dann kam die Beerdigung. Unbeteiligt saß Linus in der Kirche, starrte auf den schwarzen Sarg. Wie konnte es sein, dass seine Schwester dort drin lag? Die Worte des Pfarrers hörte er nicht. Die Mutter hatte seine Hand umklammert. Sogar sein Vater Leonardo war gekommen. Dunkler Anzug, weißes Hemd, schwarze Krawatte und ein Borsalino-Hut. Alle weinten, aber Linus vergoss keine einzige Träne. In der hereinbrechenden Abenddämmerung, als der Vater bereits im Flieger saß und die Mutter in einen unruhigen Schlaf gefallen war, schlich sich Linus aus dem Haus und fuhr mit dem Fahrrad zum Friedhof. Die Erde auf Estelles Grab war noch locker. Linus sank auf die Knie, weil ihn seine zittrigen Beine nicht länger trugen. Er beobachtete die Äste einer Buche über ihm. Sie neigten sich bedrohlich im Wind. Laut raschelten die Blätter, verbargen die Sicht auf den wolkenverhangenen Himmel. Die Vögel waren längst verstummt, als würden sie das drohende Unheil spüren, das in der Luft lag. Da zuckte auch schon der erste Blitz vom Himmel, tauchte den finsteren Friedhof für einen kurzen Moment in ein gleißendes Licht. Noch ehe Linus den Blick vom Himmel abwenden konnte, prasselten die ersten Regentropfen auf ihn herab. Kalt und hart klatschten sie auf sein Gesicht. Linus kniete regungslos am Rand des Grabes. Dann schrie er auf. Der Schrei kam regelrecht aus der Tiefe seiner Seele. All der Schmerz, all die Trauer und all die Verzweiflung lagen darin. Der Himmel antwortete ihm mit einem erneuten Donnergrollen. Es war bereits weit nach Mitternacht, als Linus vom Friedhof zurückkehrte und völlig erschöpft in sein Bett sank. Doch an Schlaf war nicht zu denken. Denn sobald er die Augen schloss, tauchten die Bilder des Unfalls wieder auf, spielten sich in Dauerschleife ab. Und so lag er wach, starrte in die mondlose Dunkelheit und versuchte zu verstehen, wie es so weit hatte kommen können. Mit der morgendlichen Post kam Linus' Handy aus der Reparatur zurück. Den Autounfall hatte es mit einem gesprungenen Bildschirm überstanden. Zögerlich schaltete er es ein, woraufhin Unmengen an Nachrichten und fast ebenso viele verpasste Anrufe auf dem Display erschienen. Linus öffnete seinen Instagram-Account und begann die neuesten Kommentare auf seinem Profil zu lesen. »Mörder«, schrieb der eine. »Linus, mein Schatz, ich mache mir solche Sorgen, ich liebe dich«, schrieb die nächste. War ja klar, dass er unter dem ganzen Druck zusammenbrechen würde. Schon krass, wie er seine Schwester auf dem Gewissen hat. Die war doch echt süß. Wäre mal lieber er selbst draufgegangen. Linus las und las, und mit jedem Hasspost wuchs seine eigene Wut. Wut auf die Menschen, die alle keine Ahnung hatten. Wut auf sich selbst, weil er nicht besser auf die Straße geachtet hatte. Ohne nachzudenken, schleuderte Linus das reparierte Handy gegen die Wand. Es war ihm egal, ob es dabei kaputt ging oder nicht. Dann stapfte er in die Küche und holte das frisch geschärfte Fleischmesser aus dem Messerblock. Er schloss seine Hand so fest um die Klinge, dass rotes Blut zwischen seinen blassen Fingern hervorquoll und auf die schneeweißen Marmorfliesen tropfte. Er fühlte nichts. Deswegen drückte er die Handfläche noch ein bisschen fester auf das Messer. Immer noch kein Schmerz. Einige Minuten lang beobachtete er die rasch größer werdende Blutlache zu seinen Füßen. Dann hob er den Blick und starrte in den Spiegel an der Wand. Er sah sich an und hasste sich. Hasste den Mörder, dem er gegenüberstand. Jetzt ließ er das Küchenmesser fallen, ging auf sein Spiegelbild zu, holte mit der bereits blutüberströmten Faust aus und schlug sie krachend dagegen. Er sah sich in tausend Teile zerspringen. Der pochende Schmerz in seiner rechten Faust holte ihn in die Realität zurück. Ja, endlich spürte er den Schmerz. Er lachte grimmig, denn der Schmerz fühlte sich gut an. Alles war besser als diese Leere in seinem Inneren. Seine Mutter stellte keine Fragen, als sie am Nachmittag nach Hause kam und die blutigen Scherben vorfand. Wortlos machte sie sauber und versorgte seine Hand. Linus konnte ihr ansehen, dass sie sich Sorgen machte und gerne mit ihm geredet hätte. Aber er war nicht bereit dazu. Als seine Mutter den Verband verknotete, flüsterte sie dennoch leise: "Es war nicht deine Schuld." Einige Tage später hatte Linus einen Termin bei seiner Anwältin, die sich um den Ruf ihres wertvollsten Mandanten sorgte. Sie erklärte Linus, wie er sich nun zu verhalten hatte, und schärfte ihm ein: "Wenn die Reporter sehen, dass du schwach bist, werden sie dich zerstören. Selbstzweifel und Schuldgefühle, das sind gefundenes Fressen für diese Geier. Dein Ruf hat bereits großen Schaden genommen. Ich nehme an, du hast gelesen, was man in den sozialen Netzwerken über dich schreibt. Aber du musst stark sein, Linus. Stark und eiskalt. Dann werden sie sich schon bald auf ein neues Opfer stürzen. Schaffst du das?" Linus nickte, auch wenn er wusste, dass sein Leben ein Schauspiel geworden war. Als Linus am Montagmorgen das erste Mal seit jenem verhängnisvollen Tag wieder das Schulgelände betrat, war eigentlich alles wie immer. Auf dem Hof spielten die jüngeren Schüler Fange, hinter einem Baum rauchten drei seiner Klassenkameraden einen Joint und am Kaffeeautomat hatte sich eine endlos lange Schlange gebildet. Nur die große Reporterschar am Eingangstor, die wild mit ihren Kameras fuchtelte und nach Linus rief, ließ darauf schließen, dass etwas Ungewöhnliches vorgefallen war. Als Linus in den Physiksaal kam, sprang Victoria auf, warf sich um seinen Hals und rief: "Linus, ich habe dich ja so vermisst. Wie geht's dir?" Linus befreite sich aus ihrer klammernden Umarmung, rang sich ein Lächeln ab und antwortete: "Alles bestens." Dann hastete er zu seinem Platz, um weiteren Fragen zu entgehen. Seine Mitschüler musterten ihn unterdessen neugierig. Einige sprachen ihr Beileid aus, andere murmelten verächtlich vor sich hin. Irgendwie überstand Linus den endlos erscheinenden Schultag. Anschließend fuhr er zum Training, zog sich um und stand pünktlich auf dem Feld. Trainer Walter taxierte ihn eindringlich, als wollte er prüfen, ob Linus überhaupt spielfähig war. Schließlich wäre es nicht das erste Mal, dass die Karriere eines Profisportlers aufgrund eines traumatischen Verlustes ein abruptes Ende fand. Aber Linus spielte sogar noch besser als sonst, wie Walter erfreut feststellte. So vergingen der Tag, die Woche, der Monat. Wie die Anwältin prophezeit hatte, ließ die Anzahl der lästigen Reporter schon bald wieder nach. Und worüber hätten sie auch schreiben sollen? Linus betrank sich nicht, war in keine Schlägerei verwickelt und nahm keine Drogen. Es war beinahe beängstigend, wie ruhig er sich verhielt. Fast könnte man meinen, es hätte Estelle nie gegeben. Linus selbst hatte den Eindruck, als würde er in einem Glaskäfig sitzen. Alles drang nur noch gedämpft zu ihm durch und er fühlte sich seltsam distanziert vom Leben. Wenn jemand etwas Lustiges erzählte, dann lachte er zwar, aber er empfand keine Freude. Wenn er in den Nachthimmel voller Sterne schaute, wusste er, dass er über die Schönheit des Anblicks staunen sollte, aber er tat es nicht. Und wenn seine Mutter Freya ihn umarmte, spürte er zwar die Wärme auf seiner Haut, aber sie drang nicht bis zu seinem Herzen durch. Dennoch verging das Jahr. Der Sommer kam, dann Herbst und Winter. Und noch ein Jahr verging. Inzwischen war Linus 20, hatte sein Abitur in der Tasche und spielte sowohl für Hamburgs Erstligaverein als auch für die deutsche Nationalmannschaft. Nach den Heimspielen traf sich Linus häufig mit seinen Teamkollegen in ihrer Stammkneipe auf dem Kiez an der Sternschanze. So auch nach dem Sieg im Spiel vor der Winterpause. Die anderen lachten ausgelassen und schmissen eine Runde Schnaps nach der anderen. Linus lachte auch, aber es war ein falsches Lachen, das er in den letzten Monaten perfektioniert hatte. Mittlerweile wusste er nicht einmal mehr, wie sein echtes Lachen klang. Gerade nippte Linus an einem Schalenglas Bier, als er ein bekanntes Gesicht erblickte. Das letzte Mal, als er Lucy gesehen hatte, hatten sie und Estelle ihre Nägel in diesem grässlichen Pink lackiert. Jetzt stand Lucy hier an der Bar und flirtete fröhlich mit einem Jungen. Das war nicht richtig. Sie hätte mit Estelle ausgehen sollen, nicht mit dem da. Estelle tanzte doch so gerne. Sie wäre jetzt bestimmt gerne hier. Linus spürte die aufkommende Ohnmacht. Seit Estelles Tod hatte er bereits einige Panikattacken gehabt. Bisher aber immer nur in seinem Zimmer. Nachts, im Dunkeln. Er sprang auf, keuchte irgendetwas von kurz frische Luft schnappen und trat auf die Straße hinaus. Trotz der eisigen Dezemberkälte war das Viertel gut besucht. Linus taumelte in die nächste Seitengasse und brach auf einer Parkbank zusammen. Dann atmete er ein. Aus. Langsam. Zählte dabei bis 10. Es half nichts. Er zählte zurück zu 1. Noch langsamer. Sein Puls beruhigte sich nicht. Wieder ein. Nochmals aus. Doch es fühlte sich so an, als würden sich seine Lungen nicht mit Sauerstoff füllen. Als würde er atmen und dabei ertrinken. Sein Herz klopfte wie wild. Er atmete schneller. Das drückende Gefühl in seinem Brustkorb stieg. Erneut ein, erneut aus. Er bekam keine Luft. Dabei war mit seinen Lungen eigentlich alles in Ordnung. Es waren die düsteren Erinnerungen, die hervorbrechen wollten und die ihm solche Panik bereiteten, dass er glaubte, ersticken zu müssen. Mit zittrigen Fingern stöpselte er seine Kopfhörer ein, drehte die Lautstärke voll auf. Und während Rammstein lauthals in seine Ohren brüllte, gelang es ihm endlich, die Angst wieder dort einzusperren, wo sie keiner sehen konnte. Als Linus sich beruhigt hatte, war er fix und fertig. Er wollte nur noch nach Hause, traute jedoch seinen Beinen nicht. »Hi«, sagte da plötzlich eine weibliche Stimme hinter ihm. »Ich bin Hope. Darf ich mich zu dir setzen?« Linus drehte sich um und blickte in ein paar Augen, das ihn im schwachen Schein der Straßenlaterne unverwandt ansah. Augen so blau wie das Meer an einem strahlenden Sommertag. Sie weckten eine längst vergessen geglaubte Erinnerung. Er, gerade mal 4 Jahre alt, mit seinen Eltern in Spanien. Es war das einzige Mal, dass sie zusammen Urlaub gemacht hatten, denn sonst war sein Vater immer viel zu beschäftigt gewesen. Aber an diesem Tag hatte sein Vater Leonardo ein Tretboot mit einer roten Rutsche gemietet. Sie hatten viel gelacht, und das Meer rings um sie war so blau wie diese Augen, in die er gerade schaute. Linus war verärgert über die Erinnerung an seinen Vater. Und überhaupt, was war Hope denn bitte für ein bescheuerter Name? »Nein, du darfst dich nicht setzen«, sagte er barsch und drehte sich von ihr weg. Doch es schien, als wäre ihr sein unhöflicher Ton gar nicht aufgefallen. Hope setzte sich einfach neben ihn. Ein schwacher Hauch von Pfirsichduft umwehte sie. Linus ärgerte sich noch mehr, denn eigentlich liebte er Pfirsiche. Nun sagte sie in sanftem Tonfall, »Ich hab dich vorher in der Bar gesehen. Du sahst so traurig aus, da dachte ich, ich frag einfach mal nach, was los ist.« Linus gab ein Schnauben von sich und antwortete, »Tut mir wirklich leid, dass dein Leben anscheinend so langweilig ist, dass du dich mit den Problemen wildfremder Menschen auseinandersetzen musst. Ich meine, wer bist du? Meine Scheißtherapeutin?« In Hopes meerblauen Augen braute sich ein Sturm zusammen. Jetzt sahen sie nicht mehr nach einem strahlenden Sommertag, sondern eher nach rauer See aus. Er glaubte schon, sie würde endlich verschwinden. Und es tat ihm fast ein bisschen leid. Doch dann legte sich ihr Anflug von Ärger genauso plötzlich, wie er gekommen war. Sie zuckte mit den schmalen Schultern und meinte gelassen, »Du hast schon recht, ich kenne dich nicht. Aber ich kenne die Einsamkeit. Und du wirst mich noch heute sowieso nie wiedersehen. Wir sind einfach nur zwei Fremde, die einen kurzen Moment teilen und dann ihre eigenen Wege gehen. Also, was sagst du? Linus wusste nicht, was er sagen sollte. Aber eines wusste er mit Sicherheit. Du würdest es nicht verstehen. Hope schaute zu den Sternen und erwiderte: Glaub mir, ich verstehe es besser, als du denkst. Linus wartete auf eine weitere Erklärung, aber Hope wirkte, als sei sie mit den Gedanken ganz weit entfernt. Und als er jetzt die Traurigkeit in ihren Augen bemerkte, die ihm aus seinem eigenen Spiegelbild bekannt war, begann er doch zu erzählen. Erst stockend, dann aber sprudelten die Worte aus ihm heraus. Als Linus geendet hatte, war er völlig außer Atem. Er schielte zu Hope hinüber. Sie hatte geduldig zugehört und er war gespannt, was sie jetzt sagen würde. Aber Hope blickte nur weiter in den wolkenlosen Nachthimmel. Dann zeigte sie auf einen Himmelskörper, der durch den großstädtischen Lichtsmog hell leuchtete. »Siehst du den Stern da?«, fragte sie, und Linus nickte. »Ich bin mir sicher, dass deine Schwester dieser Stern ist. Und siehst du auch die beiden Sterne links daneben, die so nah beieinander stehen? Das sind meine Eltern. Ich finde die Vorstellung tröstlich, dass sie immer für mich da sind. Und wenn die Dunkelheit am größten ist, strahlen sie am hellsten.« Zu jedem anderen Zeitpunkt hätte Linus das sicher albern gefunden. Aber so wie es Hope sagte, klang es tatsächlich irgendwie schön. Er fragte: Na gut, wenn die Sterne Verstorbene sind, glaubst du dann auch an Gott? Hope lachte, schüttelte den Kopf und ihre feuerroten Locken flogen wild umher. Nein, warum sollte es auch einen Gott geben, wenn wir doch selbst die Fähigkeit besitzen zu lieben? Weißt du, ständig klagen die Menschen. Aber statt zu handeln und füreinander einzustehen, warten sie lieber auf eine göttliche Macht, wohl wissend, dass es sie nicht gibt. Denn abzuwarten ist eben immer noch einfacher, als selbst etwas zu verändern. Dabei könnten wir es. Wir könnten so viel Gutes bewirken. Also nein, wir brauchen keinen Gott, sondern mehr Mut. Linus konnte ihr nur zustimmen. Nachdenklich meinte er: Das ganze Leben ist ein Maskenball, findest du nicht? Hinter den schönsten Masken verbergen sich die hässlichsten Menschen, hinter den fröhlichsten die traurigsten, hinter den beliebtesten die einsamsten. Keiner weiß, wer der andere wirklich ist, denn keiner zeigt sein wahres Gesicht. Und warum sollten wir? Ohne unsere Maske sind wir ja schließlich verwundbar. Nun war es Hope, die zustimmend nickte. Sie sagte jedoch: Das stimmt schon, aber es gibt auch Menschen, die nicht auf unsere Maske, sondern in unsere Augen blicken, die uns dazu bringen, unsere Maske abzulegen und uns trotz unserer Verletzbarkeit das Gefühl geben, unverwundbar zu sein. Linus staunte ein wenig, denn dieses Mädchen war so anders, als er erwartet hatte. Sie strahlte so viel Kraft und Lebensfreude aus. Dabei waren ihre Eltern doch beide tot, wenn er sie richtig verstanden hatte. Er fragte: Aber was ist mit dir, Hope? Wie schaffst du es, so fröhlich zu bleiben, wenn das Leben doch so beschissen ist? Hope antwortete lächelnd: Weißt du, ich will eines Tages zurückblicken und sagen können, dass ich wirklich gelebt habe. Dass ich glücklich war. Auch wenn schlimme Dinge passieren, darfst du die Hoffnung nicht aufgeben. Niemals. Du hast nur dieses eine Leben. Bemerke nicht zu spät, dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen. Die Welt steckt voller Schönheit. Denkst du nicht auch, dass Estelle sich wünschen würde, dass du glücklich bist? Wenn du den Autounfall wieder gut machen willst, dann tu es, indem du die Wut hinter dir lässt und anfängst zu leben. Tu es. Für sie. Linus schwieg gedankenverloren. Was, wenn Hope recht hatte? Linus! Rief jemand. Er blickte zur Hauptstraße und sah Matteo, den Teamkapitän, auf sich zukommen. Linus, du bist ja seit einer Ewigkeit verschwunden. Sag mir bitte nicht, dass du die ganze Zeit hier in der Kälte gesessen bist. Du holst dir ja noch den Tod. Aber wir wollen jetzt gehen, bevor der Schneesturm aufzieht. Kommst du? Linus antwortete: Tut mir leid, wir haben geredet und total die Zeit vergessen. Wir? Lachte Matteo verwundert. Aber du bist doch ganz alleine. Linus drehte sich ruckartig um. Doch Hope war fort. Kurz darauf lag Linus im Bett und starrte aus dem großen Velux-Fenster in den nächtlichen Himmel. Zum ersten Mal seit dem Unfall kreisten seine Gedanken nicht nur um Estelle, sondern auch um das fremde Mädchen. Hope war ihm ein Rätsel. Sie hatte ihn nicht um seine Handynummer gebeten, hatte nicht wie Victoria ständig ihr Haar zurückgeworfen. Sie hatte ihn auch nicht bemitleidet, wie die Leute es sonst so häufig taten. Nein, Hope war der erste Mensch gewesen, der ihn wirklich verstanden hatte. Linus suchte nach dem Stern, von dem Hope behauptet hatte, er sei Estelle. Beruhigt stellte er fest, dass neben Estelle noch genug Platz für einen weiteren Stern war. Eigentlich begann der nächste Tag, es war ein Sonntag, überhaupt nicht ungewöhnlich. In der Nacht war tatsächlich noch ein eisiger Sturm aufgezogen und hatte den ersten Schnee des Jahres gebracht. Doch jetzt strahlte die Sonne vom tiefblauen Himmel und tauchte Hamburg in ein sanftes Glitzern. Es war zwar erst kurz nach 9 an diesem wolkenlosen Sonntagmorgen, aber der Stadtpark, durch den Linus joggte, war bereits gut besucht. Während er den Weg entlang lief, sah er lachende Kinder, die sich mit Schneebällen bewarfen, und zufriedene Eltern, die ihre heißen Kaffeebecher umklammerten. Am Parkausgang blieb Linus kurz stehen und atmete die frische Winterluft ein. Er überlegte sich, was Hope wohl gerade machte. Ob sie auch hier war? Linus wusste noch nicht genau wie, aber er wollte sie unbedingt wiedersehen. Während er dort stand und an die geheimnisvolle Hope dachte, rollte ein roter Spielball auf die Hauptstraße. Linus verfolgte ihn mit seinem Blick. Estelle hatte auch so einen Ball gehabt. Dann sah er das kleine Mädchen mit den langen blonden Zöpfen, das dem Ball hinterher rannte. Ihm gefror das Blut in den Adern.
Stopp!
Schrie er, aber sie hörte ihn nicht. Linus zögerte keine Sekunde und rannte ebenfalls los. Man sagt, dass die Zeit in solchen Momenten ganz langsam vergeht. Aber eigentlich ging alles ganz schnell. Der Busfahrer sah den roten Ball auf die schneebedeckte Straße rollen. Sofort trat er auf die Bremse, doch das Mädchen war bereits auf die Fahrbahn gerannt. Bevor der Bus das Mädchen aber erwischen konnte, hatte Linus es zur Seite gestoßen. Nur er selbst schaffte es nicht mehr rechtzeitig von der Straße. Da lag er nun, im eisigen Schnee. Linus blickte in den strahlend blauen Himmel über sich, der ihn an Hopes ebenso blaue Augen erinnerte. Sie wäre sicher stolz auf ihn, weil er das Mädchen gerettet hatte. Er selbst jedenfalls war es. Trotz des Sonnenscheins glaubte Linus, die Sterne zu sehen. Da war Estelle. Und da der noch freie Platz neben ihr. Seine kalten Glieder wurden schwer, der Schlag seines Herzes immer schwächer. Es heißt, der Tod komme ganz friedlich. Doch je näher das Ende rückte, desto unruhiger wurde Linus. Sollte das etwa schon alles gewesen sein? Es gab doch noch so vieles, was vor ihm lag. Und plötzlich erkannte er, dass er gar nicht sterben wollte. Etwas hatte sich verändert. Denn Hope hatte ihm etwas gegeben, das er vor langer Zeit verloren hatte. Hoffnung. Linus dachte an all das Gute und all die Liebe, die diese Welt zu bieten hatte. Er wollte leben, mehr als jemals zuvor. Er wollte glücklich sein, für sich, für Estelle. In diesem Moment begann die Dunkelheit in seinem Herzen endlich zu schwinden. Linus lächelte. Das erste Mal seit einer Ewigkeit fühlte es sich nicht falsch an. Und dann begann er, um sein Leben zu kämpfen. Denn schließlich war der Tag zum Sterben viel zu schön.
Hope, ein Hörspiel von Liv Rückert, gesprochen von Ruben Dietze. Die Technik übernahm Klaus Klein, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Eine Produktion des Instituts für Medienwissenschaft, des Zentrums für Medienkompetenz und des Tübinger Campusfunks Radio Mikro Europa 2021. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin nach dieser emotionalen Reise mit Linus noch ganz in Gedanken versunken. Wer die Geschichte auch noch ein bisschen auf sich wirken lassen möchte oder einfach vor sich hinträumen, kann das jetzt tun mit Linkin Park und Shadow of the Day.
Micro-Europa.
Sounds.
International. Micro-Europa.
Anders. Geil. Micro-Europa.
Modern.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Eben lief Shadow of the Day von Linkin Park. Ihr hört Radio Micro-Europa, den Tübinger Campusfunk, mit der Sendung Hope zum gleichnamigen Hörspiel. Ich glaube, es gibt viele Messages, die uns Liv Rückerts Geschichte mitgeben kann. Eine wichtige ist, dass man, auch wenn man einen geliebten Menschen verloren hat, das Recht hat, irgendwann ohne ihn wieder glücklich zu sein. In Momenten der Trauer und von Schmerz ist es schwer, sich das vorzustellen. Aber Hope macht es nicht nur Linus, sondern uns allen vor. Und es ist kein Zufall, dass Liv ihr Hörspiel auch nach der Figur Hope benannt hat. Die Zeit ist wie im Flug vergangen und deswegen verabschiede ich mich schon von euch. Ich hoffe, das Hörspiel hat euch berührt und genauso gepackt wie mich. An den Reglern saß Kolja Czorsch, Redaktion hatte Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über Radio Mikroeuropa erfahren möchtet, dann schaut doch mal auf unserer Homepage vorbei, auf www.mikro-europa.de. Mein Name ist Marianne Leineweber und zum Abschluss gibt's nochmal fröhliche Musik mit Tickletoe vom Nick Travis Quintet. Macht's gut und bis zum nächsten Mal!